Wisst ihr noch, als Amanda Bynes überall war? Dieses Mädchen mit dem strahlenden Lächeln, diesen riesigen Augen und dieser Leichtigkeit, die einfach ansteckend war? Bevor die Schlagzeilen über Drogen, komische Tweets und Zwangseinweisungen kamen, bevor der große Absturz, war Amanda eigentlich das perfekte Hollywood-Wunderkind. Aber wenn man sich anschaut, wer sie war und was aus ihr geworden ist, ist diese Geschichte vielleicht eines der tragischsten Kinderstar-Verläufe. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und genau das, was Freddy gerade beschrieben hat, ich glaube, das trifft es wirklich sehr, sehr gut. Die Frau war der Knaller. Ich weiß noch, als ich in dem Alter war, ich habe die so geliebt und dann irgendwann ging das so bergab und man hat die ganze Zeit irgendwie von außen drauf geblickt und hat gedacht, ach du Scheiße, was passiert denn da? Und heute reden wir aber darüber, was vielleicht auch die Gründe sein könnten. Aber ich würde sagen, erstmal fangen wir an mit ihrer Kindheit und vor allem auch mit, woher kennt man sie überhaupt und was waren so ihre größten Erfolge?
Amanda wird am 3. April 1986 in Thousand Oaks, Kalifornien geboren, einer ja wohlhabenden, aber eher unaufgeregten Vorstadtgemeinde in der Nähe von Los Angeles. Und sie ist die jüngste von drei Kindern. Ihre Eltern Rick und Lynn wirken nach außen wie ein ganz normales Ehepaar. Ne? Er ist Zahnarzt, sie ist Assistentin in seiner Praxis. Also keine Glamour-Eltern, keine großen Skandale. Amanda hatte einen älteren Bruder Tommy und eine ältere Schwester Jillian. Sie war das Nesthäkchen und das Nesthäkchen zu sein bedeutete vor allem bei ihr, dass alle Augen oft auf sie gerichtet waren. Die Beziehung zu ihren Eltern war auf den ersten Blick eigentlich immer liebevoll, aber es war natürlich auch viel Erwartung dabei. Rick war sehr stolz, wenn Amanda auffiel und Lynn war auch diejenige, die später ihre Auftritte organisierte, die Kamera zückte, wenn Amanda lustig war als kleines Kind. Und Amanda war einfach in dieser Familienkonstellation das besondere Kind und das wurde ihr auch früh eingetrichtert. Die Ehe ihrer Eltern, habe ich ja recherchiert, und ob da vielleicht irgendwas zum Bruch gegangen ist, war nicht der Fall. Die Ehe der Eltern hielt und für Amanda war das Haus eigentlich quasi am Anfang des Zuhause der sichere Hafen, so wie es ja auch sein soll, ein Zuhause, zumindest am Anfang. Amanda war, wie gesagt, als Kind ein Wirbelwind, sie war laut, charmant, schlagfertig, immer bereit, andere zum Lachen zu bringen. Und schon im jungen Alter zeigte Amanda wirklich eine außergewöhnliche Energie und Liebe zur Bühnenpräsenz. Sie liebte es, auf der Bühne zu sein und wollte oft nicht mehr von der Bühne gehen, wenn ihre Zeit vorbei war. Und sie fiel in der Schule dadurch natürlich auch auf. Sie war nicht unbedingt das beliebteste Mädchen, aber sie hatte etwas, was Leute anzog. Und das kann ich mir auch witzigerweise vorstellen bei ihr, weil ich fand sie auch immer, also sie ist ja auch als kleines Mädchen, wenn man sich Videos von ihr anguckt, die war so super rotzfrech und sie konnte schon so mit Erwachsenen auch schon umgehen und war so witzig, aber dass sie vielleicht bei Kindern nicht unbedingt die beliebteste war, kann ich mir trotzdem witzigerweise vorstellen. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, also ich total. Ja? Ich total. Weil sie vielleicht schon weiter war, ne, als die anderen und irgendwie so. Sie hatte ja auch, ja, wie du schon sagst, rotzfrech war die eigentlich und wahrscheinlich war das sehr einschüchternd für andere Leute in ihrem Alter.
Ja. Genau, sie war irgendwie, vielleicht auch schon ein bisschen, ja genau, sie war weiter, sie war ein bisschen erwachsener einfach, ne? Und Freundeskreise waren für sie dann oft so Durchgangsstationen, weil sie eben schon früh nicht mehr ganz in die Welt der anderen Kinder passte. Während die anderen natürlich über Schulbälle redeten und zur Schule gegangen sind, ging Amanda eben zu Castings. Und in diesem Fall war das der Vater, Rick, der Amanda ermutigte, schon im Kindesalter mit der Schauspielerei anzufangen. Er brachte sie zu Comedy-Camps. Und verhalf ihr damit mit den ersten Schritten ins Showbusiness. Und warum Comedy-Camps? Ich dachte so, wie kommt man, auch witzig, dass es in Amerika für alles irgendwie solche Camps gibt, ne? So Summer Camp ist ja normalerweise und dann Comedy-Camp und wahrscheinlich gibt es noch Theater-Camp oder Drama-Camp oder was auch immer. Aber es war eben ein Comedy-Camp, weil er war ein riesiger Comedy-Fan. Und so begann ihre Schauspielkarriere auch fast zufällig. Also mit 7 Jahren nahm sie eben an einem besagten Comedy-Camp in L.A. teil und dort wurde sie entdeckt von den Nickelodeon-Produzenten. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Also Amanda war keine, die sich verstellen musste. Ne? Sie musste nicht so tun, als wäre sie lustig. Sie war echt lustig.
Okay, wir sind ja hier unter uns. Ich habe mir, wie du gesagt hast, Freddy, Samuels Stimme bei Femtasy angehört. Und ich sag mal so, es ist richtig hot. Es ist richtig hot. Also seine Stimme ist richtig hot. Die Geschichten sind etwas derber, wie du auch gesagt hast. Ich musste mich kurz dran gewöhnen, aber ich merke immer mehr, dass ich so richtig krass auf die Stimmen dann anspringe. Wenn die so angenehm sind, das finde ich einfach toll. Und was ich jetzt auch noch richtig gut finde, sind die Flows. Also die Masturbationsflows.
Ja, ich auch. Und ich kannte das auch noch gar nicht. Also ich kannte keine Masturbationsflows, wusste überhaupt nicht, was ich mir darunter vorstellen konnte. Aber es war eine wirklich interessante Erfahrung, um auch mal bei dem Ganzen angeleitet zu werden, um vielleicht auch mal ein bisschen ins Experimentieren zu kommen und vom, naja, was man sonst so macht, vielleicht auch mal ein bisschen abzuweichen. Also alle, die Femtasy noch nicht ausprobiert haben oder die es vielleicht beim letzten Mal verpasst haben. Femtasy ist eine Plattform mit über 1700 erotischen Audios, die komplett von Frauen für Frauen gemacht sind.
Und es gibt bei Femtasy übrigens auch richtige Audioserien mit heißen Liebesgeschichten, beispielsweise von Mia. Die zieht einen dann in eine fremde Stadt und lässt ein sinnliches Abenteuer erleben. Also auch die Frauenstimmen sind so schön und so, boah, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ihr müsst das einfach selber hören und man wird einfach sofort so mit reingerissen irgendwie.
Und mit unserem Code DARKSECRETS könnt ihr jetzt Femtasy einen ganzen Monat kostenlos testen. Ihr spart sogar 25 Euro auf das Jahresabo. Was ich total super finde, beziehungsweise was Nina und ich total super finden, die Erinnerung zum Kündigen kommt 2 Tage vor Ablauf. Also keine Sorge, wenn ihr es wirklich am Anfang einfach nur mal testen wollt.
Also, wenn ihr beim letzten Mal gezögert habt oder irgendwie noch nicht ganz überzeugt wart, versucht es doch jetzt wirklich mal. Es ist die Gelegenheit, das nochmal auszuprobieren. Einfach auf femtasy.de gehen. Da schreibt man femtasy.de. Anmelden und loslegen.
Und für alle, die schon dabei sind, wie immer wollen wir gerne eure Lieblingsaudios hören. Erzählt uns davon. Ich meine, wir sind hier unter uns und wir sind ja immer sehr offen bei Dark Secrets. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Timing, Mimik, das hatte sie alles total im Blut und bald folgten erste Werbespots und kleinere Rollen. Und genau dort, eben an diesem Camp, wurde sie von diesen Nickelodeon-Produzenten entdeckt und zwar von Brian Robbins und Dan Schneider. Den Namen Dan Schneider müsst ihr euch merken, darüber werden wir jetzt gleich noch ausführlich sprechen. Und ab diesem Zeitpunkt kann man wirklich sagen, ging es für sie steil bergauf. Der erste große Durchbruch kam 1996, als Nickelodeon sie in die Sketchshow All That holte, eine Art Kinder-Saturday Night Live, und Amanda war schnell das Herz der Show. Mit nur 10 Jahren, das muss man sich mal überlegen, mit 10 Jahren bekam sie sogar ihre eigene Sendung, The Amanda Show. Das war Anfang der 2000er und plötzlich war sie halt nicht mehr nur ein Kinderstar bei Nickelodeon, sie war Nickelodeon. Ja, sie hat 4 Jahre am Stück die Kids' Choice Awards gewonnen. Kids in den USA und weltweit, so wie Nina und ich, ja, waren riesige Fans. Und sie hatte halt irgendwie, wie gesagt, diese Mischung aus frechem Humor und mädchenhafter Unschuld, die einfach funktioniert hat. Und dann war sie auch noch total hübsch. Und es war irgendwie die Frau oder das Mädchen in dem Sinne, das hat total gut funktioniert. Und dann nach Nickelodeon ging es natürlich weiter zu Kinorollen. Big Fat Liar 2002. Was Mädchen wollen. Oh mein Gott. Geliebt diesen Film, 2003. She's the Man, literally mein Lieblingsfilm, 2006. Und jetzt erzähle ich euch etwas. Ich erzähle ja immer in diesem Podcast, ich bin kein Fangirl, ne? Ja, well, bei She's the Man, da spielt sie an der Seite ja von Channing Tatum, von dem jungen Channing Tatum. Ich habe diesen Film so oft geguckt, dass ich mich in Channing Tatum verliebt habe und ich am Ende sauer war, dass da mit Amanda irgendwas war am Ende des Films. Ich habe mich wirklich, weil verliebt in Channing Tatum in diesem Film. Es war einfach mein, so habe ich mir meinen, mein Traumboy, so muss man es ja schon sagen, vorgestellt zu dieser Zeit.
Es ist herrlich, wie man sich in so einem Alter, ich hatte das auch damals, ich war eifersüchtig auf Kate Winslet bei Titanic mit Leonardo DiCaprio. Deswegen, das ist so herrlich, wie man sich in so einem Alter in sowas reinsteigern kann.
Ja, ne? Komplett. Ja. Ich hab nur darauf gewartet, dass Channing mich kennenlernt. Ich habe nur gedacht, so der einzige Grund, warum ich nicht mit Channing Tatum zusammen bin, ist halt, weil ich nicht in L.A. lebe, aber sonst so, klar.
Sonst würde da nichts im Wege stehen.
Nein, überhaupt nicht. Mann, witzigerweise, wenn ich jetzt drüber nachdenke, über diesen Film, habe ich immer noch das Gefühl. Das kommt direkt wieder hoch. Mhm. Vielleicht muss ich später She's the Man gucken. I don't know. Auf jeden Fall waren das alles Hits. Und sie spielte, wie gesagt, ne, die sympathische, leicht chaotische Heldin, mit der sich Teenager eben identifizieren konnten. Ich fand sie ein bisschen immer zu chaotisch, aber habe mich mal gefragt, wie Channing so ein chaotisches Mädchen gut finden kann. Aber natürlich hat es funktioniert. Sie hat natürlich aber auch immer wieder die gleichen Rollen gespielt, muss man auch dazu sagen. Währenddessen, in der gleichen Zeit ist übrigens, das war auch die Zeit der Kinderstars von Hilary Duff, Lindsay Lohan, von denen wir ja auch wissen, dass viele später abstürzen werden. Eine Folge über Lindsay haben wir auch gemacht. Hört sie euch sehr gerne an. Und wenn wir schon über Abstürze sprechen, kommen wir zu den Schattenseiten. Denn damals gab es eben auch schon Schattenseiten in dem Leben von Amanda. Ihr Terminkalender war vollgestopft. Ihre Kindheit wurde durch Drehpläne diktiert. Schule, ja, gab es halt am Ende auch nur noch privat mit Tutoren am Set. Freunde waren meistens Kollegen, die genauso unter Beobachtung standen. wie sie eben selbst. Also sie hatte einfach keine normale Kindheit. Funktioniert nicht, wenn du mit 10 Jahren eine riesige Show bei Nickelodeon bekommst. Ist das Thema Kindheit, kannst du einen Haken dran machen. Und dann gibt es eben noch ein sehr dunkles Kapitel. Sie verbrachte eben sehr viel Zeit mit Dan Schneider. Die beiden standen sich sehr nah. Er hat sie natürlich auch entdeckt und gefördert und diese ganzen Shows konzipiert für sie. Und die beiden waren wirklich sehr, sehr close. Und zwar eine Nähe, die damals nicht unbedingt jeder in Frage gestellt hat, sondern eher rückblickend äußerst fragwürdig und komisch ist. Er hat beispielsweise, und das wird Nina auch später nochmal drauf eingehen, aber er hat Szenen geschrieben, die man als sexualisiert bezeichnen kann, wenn man sich die heutzutage anschaut. Beispielsweise gibt es Szenen, wo Amanda im Schlamm spielt, ja, so mit sich den Schlamm einreibt. Dann kommen 3 ältere Männer mit so Wasserschläuchen und spritzen sie ab. Und dann gibt es so Slow-Motion-Aufnahmen von ihrem Körper, wie das Wasser so den Schlamm wegspült, wo du auch denkst, so ja, genau. Also das ist schon.
Oder wo sie mit so einem Bikini im Whirlpool sitzen muss und die Leute interviewt und dann sagt sie irgendwie, hi, willkommen in meinem Jacuzzi und dann lädt sie da irgendwelche Leute ein, unter anderem auch ihn, also Dan Schneider und so. Und es ist irgendwie, ja, wie du schon sagst, damals war das vielleicht irgendwie noch nicht so im Bewusstsein der Menschen, aber am Ende ist das halt schon sehr grenzwertig bei so einem 16-jährigen Mädchen.
2024 kam auch tatsächlich eine Dokumentarserie darüber raus, Quiet on Set, The Dark Sides of Kids TV gemacht. The Dark Side of Kids TV hätte auch von uns kommen können, Nina. Fällt mir gerade auf. Und diese Doku-Serie beleuchtet eben diese problematischen Aspekte der Arbeitskultur bei Nickelodeon. Und dort sprechen ehemalige Mitarbeiter und Schauspieler und sie berichten halt auch von sexueller Belästigung, unangemessenem Verhalten und einem toxischen Arbeitsumfeld, das eben von Dan Schneider mitgestaltet wurde. Also vor allem das unangemessene Verhalten und das toxische Arbeitsumfeld. Dan räumt selber, nachdem diese Doku-Serie ausgestrahlt wurde, räumte selber in einem Video ein, dass er in der Vergangenheit sich unangemessen verhalten hat. Wie beispielsweise hat er Massagen gefordert von weiblichen Mitarbeitern. Wo ich mir auch denke, so, wie kommt man auf die Idee, seinen Kollegen zu fragen, kannst du mich bitte massieren? Er soll denen auch Pornos gezeigt haben, ne? Also es war wirklich unangemessen. Das Thema sexuelle Belästigung, darauf komme ich auch nochmal gleich zu sprechen. Also die Zusammenarbeit zwischen Amanda und Dan war natürlich sehr komplex. Er war ihr Mentor und Unterstützer. Aber wenn man sich halt das jetzt anguckt, was diese Doku auch für ja, Themen aufwirft, ne, und wo man jetzt auch weiß, was für eine Arbeitskultur mit Nickelodeon war, oder wenn man sich halt jetzt diese alten Szenen anguckt oder wie sie dargestellt wurde, Amanda, dann wirft das natürlich schon extreme Fragen auf, ne? Und in dieser Doku geht es vor allem um einen ehemaligen Kinderstar, Drake Bell, der im Alter von 15 Jahren durch ein Crewmitglied monatelang sexuell missbraucht wurde.
Weißt du, was ich gerade irgendwie so im Kopf habe, Freddy? Ich glaube, diese Doku und oder den Schneider oder generell diese Thematik, so Kinder, Fernsehen und was da alles abgeht, ist eigentlich auch nochmal eine Folge wert. Weil da gibt's total viel, ne, was man da irgendwie nochmal beleuchten das könnte. Stimmt. Also ich glaube, schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr darauf Bock hättet und dann machen wir das mal.
Ja, lass uns das auf jeden Fall machen. Es gibt aber jetzt keine Anzeichen, dass Amanda sexuell missbraucht wurde, korrigiere mich da auch gerne, Nina, ne? Ich habe dazu jetzt nichts gefunden, aber es ist halt eben an ihrem Set passiert, ne? Also dieser Drake Bell, der missbraucht wurde und dann Brian Peck, der war ein verurteilter Täter, arbeitete damals halt eben am Set der Amanda Show. Also sie war, kann man schon sagen, in diesem Umfeld, wo solche Sachen passiert sind und Dan Schneider, ihr Mentor und Unterstützer, jetzt auch mal in Anführungsstrichen, hat das Ganze halt mitgestaltet. Und ja, da lässt natürlich total viel Raum zur Spekulation und da kann ich mir halt schon vorstellen, dass da vielleicht auch das eine oder andere passiert ist und sie spricht ja auch später darüber, aber das wird Nina uns dann gleich erzählen. Also nach außen hin, oder sagen wir mal nach innen hin, war nicht alles perfekt. Ne? Nach außen hin wirkte es aber alles perfekt, also ihr Leben. Ihre Eltern waren immer für sie da. Ihre Mutter Lynn war bei Drehs häufig am Set, kümmerte sich darum, dass ihre Tochter pünktlich zum nächsten Termin kam und achtete darauf, dass Verträge unterschrieben waren. Ihr Vater Rick übernahm dann die Finanzen, also der Zahnarzt, der plötzlich das Geld eines Millionenstars verwaltete. Und Amanda verdiente nämlich früh richtig, richtig viel Geld. In den Spitzenjahren zwischen The Amanda Show und Filmen wie She's the Man brachte sie wirklich Millionen ein. Und das Geld floss in Immobilien, Designer, Klamotten, Investments. Doch man fragt sich da auch natürlich, was davon war wirklich ihr und was wurde von der Familie gelenkt. Ich habe mich nämlich gefragt, ob es so Themen gab wie Ausbeutung der Eltern, durch die Eltern. Ne? Also offizielle Vorwürfe, dass ihre Eltern sie ausgenommen hätten, gibt es nicht. Aber es gab später immer wieder Gerüchte und Andeutungen in den Medien, dass Amanda kaum einen Cent ohne Zustimmung ihrer Eltern bewegen konnte. Aber auch da, ganz ehrlich, kann das auch einfach den Grund haben, dass Amanda vielleicht nicht sehr verantwortungsbewusst mit dem ganzen Geld umgegangen ist oder umgehen konnte. Und ich finde, es ist jetzt auch nicht untypisch, dass Eltern das Vermögen ihrer Kinder verwalten, bis die beispielsweise volljährig sind. Und dann es natürlich schwierig ist, für eine 13-Jährige, sage ich jetzt mal, mehrere hunderttausend Euro zu bewegen, ne? Deswegen, da war ich dann so ein bisschen vorsichtig. Trotzdem habe ich mich natürlich gefragt, hätte man Amanda besser schützen müssen oder können? Weil, und darauf kommen wir gleich zu sprechen, wissen wir ja, dass sie abstürzen wird. Und Hollywood ist einfach kein Ort für Kinder und schon gar nicht für welche, die so, ja, perfektionistisch und sensibel sind wie Amanda, ne? Ihre Eltern hätten die Drehs beispielsweise reduzieren können, Pausen erzwingen können, Grenzen setzen können. Stattdessen haben sie den Motor mal weiterlaufen lassen. Film um Film, Promotour um Promotour und vielleicht gar nicht unbedingt aus Böswilligkeit, aber vielleicht einfach, weil der Erfolg so verführerisch war. Und wenn man sich natürlich einredet, dass Amanda glücklich ist, solange die Welt sie feiert, dann will man das vielleicht auch als Elternteil nicht sehen, dass es vielleicht einfach gar wirklich nicht der Fall ist, dass es dem Kind nicht gut geht. Und wenn dann auch noch so viel Geld reinfließt, ist es vielleicht auch für Eltern schwierig, das Ganze zu stoppen. Zumindest war es scheinbar für Amandas Eltern schwierig. Denn dieses ständige Funktionieren fraß Amanda halt wirklich auch irgendwann auf. Und wenn Menschen, die dich am besten kennen, eben Teil dieser Maschinerie sind, ne, von deiner Karriere, dann kann es natürlich auch einfach passieren, dass diese Grenzen des Schutzes irgendwann verschwimmen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ihre Eltern sie ausgebeutet haben oder dass sie Eltern, wie beispielsweise, finde ich, bei Britney Spears, kann man das schon sagen, dass der Vater Britney Spears ausgebeutet hat. Das würde ich hier nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass ihre Eltern bewusst gegen sie gearbeitet haben. Aber sie haben Amanda eben auch nicht vor einer Branche bewahrt, die sie am Ende zerstört hat, ne? Und wenn man heute zurückschaut, dann sieht man, dass Amandas Absturz eben nicht von einem Tag auf den anderen kam, denn es gab Anzeichen und die waren schon sehr früh da, nur hat damals einfach keiner hingesehen. Und diese Anzeichen möchte ich auch nochmal kurz mit euch besprechen. Also zum einen war Amanda nie einfach nur ehrgeizig. Sie war literally besessen davon, alles perfekt zu machen. Am Set konnte sie stundenlang an einer Szene feilen. Wenn etwas nicht so lief, wie sie wollte, verschwand sie. Keine Wutausbrüche, keine Tränen vor der Kamera. Sie zog sich einfach zurück, schloss die Tür zu ihrer Garderobe und kam erst wieder raus, wenn sie sicher war, dass ihre Fassade wieder hielt. Und dieses Bild von sich selbst, was sie hatte, war irgendwie wie so eine tickende Zeitbombe. Sie hat später mal über She's the Man gesagt, also ne, der Film, wo sie sich als Jungen verkleiden musste, dass sie danach monatelang nicht mehr aus einem Loch herauskam. Sie sagte auf Englisch, "When She's the Man came out and I saw it, I went into a deep depression for 5 to 6 months because I didn't like how I looked when I was a boy." Bedeutet, als der Film rauskam und sie ihn gesehen hat, wurde sie, verfiel sie in eine Depression für 4 bis 6 Monate, weil sie nicht mochte, wie sie als Junge aussah. Und 6 Monate finde ich schon echt heftig wegen eines Films, der für viele wirklich ja auch einfach nur eine harmlose Teenie-Komödie war, beziehungsweise ja ein Mega-Hit. Aber für Amanda war es eine persönliche Krise. Und dann kam natürlich auch etwas dazu, was vieles noch schlimmer machte, Drogen. Sie hat damit 16 angefangen, Gras zu rauchen. Später kamen Ecstasy, Molly und andere Drogen noch hinzu, aber dazu später mehr. Und ich finde, das klingt halt auch alles nicht nach einer professionellen Schauspielerin, die ja ihr Leben unter Kontrolle hat, sondern das ist schon eine 16-Jährige, die Probleme hat und in einem Strudel feststeckt, ne? Wenn man wegen solchen Sachen, also wegen diesem She's the Man-Thema, da so in eine so Depression verfällt oder dann halt schon mit 16 zu Drogen greift, das ist ja schon, da müssen ja eigentlich die Alarmglocken losgehen. Und dann waren da noch die Medien. Also jeder Kinderstar hat natürlich mit Paparazzis zu tun. Aber Amanda, und das war eigentlich auch ganz gut, finde ich, sie war so ein bisschen misstrauisch, was die Medien anging. Also sie war jetzt nicht eine von denen, die das total abgefeiert hat, die ganze Zeit da fotografiert zu werden. Sie wusste sehr, sehr schnell, ein falsches Foto oder ein unbedeutender Satz kann er eben für sie alles ruinieren. Und sie wollte eben immer die Kontrolle über ihre Geschichte behalten, obwohl das natürlich in Hollywood fast unmöglich ist. Und wenn man heute so ein bisschen das jetzt anguckt, dieses Verhaltensmuster, also vielleicht der Perfektionismus, der Rückzug, die Kontrolle, die sie unbedingt haben wollte über ihr Leben und über ihre Geschichte, dann könnten das Eigenschaften sein, könnten. ich bin natürlich jetzt auch Interpretationen, könnten das Eigenschaften sein, die im Showgeschäft schnell dazu führen, dass es kippt. Und bei Amanda wurde halt eben daraus eine Spirale. Also je erfolgreicher sie wurde, desto mehr Angst hatte sie, Fehler zu machen. Je mehr Angst sie hatte, desto weniger ließ sie Menschen an sich heran. Und wenn niemand mehr ganz nah an dich herankommt, merkst du vielleicht auch irgendwann selbst nicht mehr, wann du beginnst, dich zu verlieren. Und dann kam für Amanda eben der Moment, an dem es endgültig kippte. Aber das, liebe Nina, ist deine Geschichte.
Ja, und der war im Sommer 2010 und kam tatsächlich recht überraschend für die Öffentlichkeit, weil eigentlich hatte sie, da war sie gerade jetzt 24 und hatte gerade mit Easy A neben Emma Stone noch einen riesen Hit am Start, wo jeder gedacht hat, okay, damit geht's jetzt richtig ab. Und dann hat sie plötzlich getwittert, I don't love acting anymore, so I've stopped doing it. Also ich mag Schauspieler nicht mehr, also höre ich jetzt damit auf. Es gab kein Interview, es gab keine irgendwie Konferenz deswegen oder irgendwas, nichts Großes, sondern einfach nur dieser eine Tweet. Und alle waren natürlich irgendwie so ein bisschen irritiert, ne? Sie sagte dann dazu, dass sie sich irgendwie nicht mehr auf ihre Texte konzentrieren konnte für Hollywood, und für alle war das natürlich irgendwie schockierend. Erstmal wirkte das auf einige wie so eine Laune, aber für sie war es total ernst. Sie wird auch später noch erklären, warum. Aber sie hat sich dann aus einer laufenden Produktion zurückgezogen, Verträge platzen lassen und war dann aus der Öffentlichkeit erstmal weg. So wirkte alles total spontan, aber so wie Fredi eben auch schon gesagt hat, muss das einfach ein Kollaps gewesen sein, der sich in all den Jahren von Perfektionismus, Selbstzweifeln und dem Druck irgendwie und dazu natürlich die Drogen, die Fredi eben schon auch erwähnt hatte, da kam eins zum anderen. Und ab diesem Moment, man denkt ja eigentlich, dieser Rückzug hätte vielleicht helfen können oder wäre irgendwie die Lösung gewesen. Aber es wirkt so, wenn man das jetzt so hört, als hätte das alles nur noch viel schlimmer gemacht, weil sie hätte dann gar keinen festen Halt mehr. Es gab keine Jobs, es gab keine klare Richtung, keine Routine mehr für sie. Und sie war plötzlich nicht mehr die gut gelaunte Amanda Bynes, sondern war so lost, ne? So wirkte es. Und es folgte wirklich eine Phase von Drogen, Depressionen. Dazu kam halt eben, dass sie ja schon mit 16 angefangen hat, Marihuana zu rauchen, hat später Ecstasy genommen, Molly und andere Substanzen. Und all das führte natürlich irgendwie zu Isolation und dann auch zu einem Verhalten, was leider die Öffentlichkeit dann auch mitbekommen konnte, weil sie getweetet hat weiterhin, weil sie natürlich auf der Straße auch gesehen wurde und so. Und das waren dann so ab 2012 die ersten öffentlichen Eskalationen, die jeder wirklich mitsehen konnte. Also es gab mehrere Festnahmen wegen Verkehrsdelikten. Da hatte sie dann einmal Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss oder aber auch Drogenbesitz. Es gab so Hit-and-Run-Unfälle, also Fahrerflucht und andere Kleinigkeiten. Dann natürlich diese ständige, ja, man hat es schon ihr auch angesehen, dass sie ständig high war eigentlich, ne? Und eben einige Momente, die dann wirklich sehr irritierend waren. Sie wurde einmal nackt und verwirrt auf der Straße aufgegriffen. Im Mai 2013 hat sie mit einem Benzinkanister in der Einfahrt einer Nachbarin Feuer gelegt. Und daraufhin wurde sie dann eben zwangseingewiesen in eine psychiatrische Klinik, natürlich gegen ihren Willen. Da blieb sie dann ein paar Monate, weil die Polizei sie als Gefahr für sich selbst und andere eingeschätzt hatte. Und ja, ich glaube, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an die Bilder von ihren Handschellen. Das war so ein Riesenzeichen. Da hat man dann gemerkt, okay, hier geht's wirklich, also hier läuft einiges schief. Das führte dann auch dazu, dass ihre Mutter die Vormundschaft über sie bekam, die dann tatsächlich auch fast 10 Jahre bis 2022 andauerte, weil sie eben für nicht mehr geschäftsfähig galt. Und in all dieser ganzen Zeit, also Amanda, ne? Die Mutter hat dann die Vormundschaft übernommen und hatte die bis 2022. Das ist eine sehr lange Zeit, weil aber auch in dieser Zeit es immer wieder Rückfälle und Klinikaufenthalte gab und so, ne?
Was ich gerade krass finde an dieser Tatsache ist, dass wenn die Mutter ja die Vormundschaft hatte über 10 Jahre und ja auch offensichtlich gesehen hat, dass ihrem Kind so schlecht geht, dass sie ihr nicht helfen konnte. Weil wenn man sich ja Fotos von Amanda heute anguckt, denkst du, ist es ja Wahnsinn.
Ja. Absolut. Also ich finde, das ist wahrscheinlich, aber jetzt auch nur von mir interpretiert, ne, es ist einfach wahrscheinlich, die hat so zugemacht und so dicht gemacht und war gar nicht mehr erreichbar. Und ich meine, da haben wir ja schon so oft auch in unseren Folgen drüber gesprochen, was alleine Drogen bei Menschen, die nicht stabil sind, irgendwie machen. Und ich glaube, das war bei ihr auch das Thema. Da gehe ich auch gleich noch drauf ein, weil sie hat 2018 ein längeres Interview auch gegeben und genau darüber gesprochen. Um aber natürlich einmal diese Vormundschaft abschließend zu klären, die wurde dann 2022 im März gerichtlich aufgehoben und seitdem ist sozusagen Amanda auch wieder ihr eigener Vormund quasi. Was eben schlimm war, das hatte ich ja eben schon einmal kurz angedeutet, war in all diesen Jahren, in all dieser Zeit, wo es ihr offenbar so schlecht ging, hat sie sehr viel getwittert. Und das hat natürlich dann die ganze Welt noch mehr mitbekommen als nur, in Anführungsstrichen, diese Fotos, ne? Also sie hat zum Beispiel prominente Persönlichkeiten wie Drake, Präsident Obama, Rihanna beleidigt öffentlich, was natürlich irgendwie schon zu Irritationen führte. Sie hat Miley Cyrus öffentlich als ugly, also als hässlich bezeichnet und hat dann mit ihr sich öffentlich auch gestritten und irgendwie da so richtig Feuer gelegt, ne? Sie hat gegen ihre Familie gewettert, irgendwie schwere Vorwürfe erhoben, warf ihnen vor, ihr Geld zu stehlen und die Freiheit zu beschneiden. Sie hat die Polizei wegen illegaler Aktionen und psychiatrischer Zwangseinweisungen irgendwie auch öffentlich bei Twitter dann eben beleidigt und angeklagt. Aber auch Tweets wie zum Beispiel sowas, ich wiege 61 Kilo, ich habe zugenommen, ich muss 45 Kilo wiegen. Da haben sich natürlich dann alle Sorgen gemacht, okay, jetzt kommt auch noch sozusagen das Gewicht dazu, ihre Körperwahrnehmung, ne?
Ja, und vor allem zeigt das, sorry, dass ich jetzt eingerätschen muss, vor allem zeigt das, wo sie stehen geblieben ist, kopfmäßig. Mhm. Mhm. 45 Kilo, wann haben wir das letzte Mal 45 Kilo gewogen? Ja. Mit 13, ja. Ne? Also ja. Wahrscheinlich ist das genau das Gewicht, was sie hatte, als sie ein Superstar war. Und sie ist gar nicht erwachsen geworden und denkt die ganze Zeit und vergleicht sich halt mit der kindlichen Amanda. Das merkt man an dem Gewicht. So, ich muss doch eigentlich wieder so aussehen oder so viel wiegen wie damals.
Wahnsinn. Absolut. Und wie verzerrt auch ihr Selbstbild war, ne? Also wie sie das alles irgendwie, ich glaube, sie hat das gar nicht mehr realistisch eingeschätzt. Und es sind dann natürlich auch immer wieder parallel dazu eben diese Videos und Fotos aufgetaucht. Auch welche, die sie selber gemacht hat, sich zum Beispiel in Unterwäsche vor dem Spiegel gezeigt, mit wirren Ernährungsbemerkungen. Und also spätestens da, wenn nicht schon vorher, waren wirklich alle Fans total besorgt. Es gab dann einen weiteren, oder beziehungsweise damals gab es einen weiteren Twitter-Account, wo sehr verstörende Anschuldigungen weiterhin veröffentlicht wurden, darunter ein Tweet, in dem die Person, von der man vermutet, dass es Amandas Account auch war, aber es ist halt nicht bestätigt, dass sie mit 13 von ihrem Boss schwanger geworden ist. So, wenn der Boss jetzt Dan Schneider ist, dann wird die ganze Sache natürlich wieder irgendwie anders pikant. Aber das ist alles reine Spekulation und irgendwie sehr kontrovers. Bis heute diskutiert man darüber. Keiner weiß, ob das ihr Account war oder wenn nee, wessen dann und was das zu bedeuten hatte. Aber das war natürlich in all dieser Zeit gepaart mit den öffentlichen Auftritten, mit den Paparazzi-Fotos und so, hat man sich natürlich schon da echt krass Sorgen gemacht.
Und also dann, es könnte sein, es gibt eine Theorie, dass sie mit 13 von Dan Schneider schwanger wurde. Mhm. Oh, krass.
Also es sagt zumindest dieser Tweet von dem Account, von dem man nicht weiß, ob er ihrer ist oder ein anderer. Ja.
Oh, das würde aber angenommen, das würde stimmen, würde das ja auch schon viel erklären. Und es würde ja auch zusammenpassen zu dem, was die Doku rausgebracht hat, ne?
Absolut.
Und was für einem Umfeld sie da arbeitstechnisch groß geworden ist und was Dan Schneider für ein Schwein ist.
Ja, richtig.
Oh Gott.
Danach wirkt es aber so grob ab 2014, weil sie hat dann, nachdem sie in die Psychiatrie kam, hat sie eben auch ihre Social-Media-Aktivität natürlich erstmal eingestellt, kam dann 2014 zurück und hat dann irgendwie so das Gefühl eines Neuanfangs auch vermittelt, hat gesagt, sie würde jetzt Mode studieren wollen und hat echt ab und zu nur noch gepostet, nicht mehr so viel. 2018 hat sie dann ein langes Interview dem Paper Magazine gegeben und hat gesagt, dass sie endlich clean ist und wieder schauspielern möchte und all dieses Verhalten in der Vergangenheit auch erklärt. Sie sagte nämlich, sie hätte chronisch Marihuana und Adderall, das ist so ein Schmerzmittel, konsumiert. Und sagt aber, weil das war natürlich auch irgendwie die ganze Zeit Schlagzeilen damals, da sagte man, dass sie wahrscheinlich eine Persönlichkeitsstörung haben muss bei diesem Verhalten. Das hat sie aber immer wieder von sich gewiesen, hat gesagt, das würde nicht stimmen und hat dann auch erklärt, was eigentlich letztendlich zu dieser Entscheidung geführt hat, dass sie nicht mehr Schauspieler möchte. Nämlich eben das, was Friedi eben schon gesagt hat in She's the Man, sie mochte sich einfach nicht in dieser Rolle. Sie hat gesagt,
das war der Grund.
Ja, das war der Grund, dass sie da einen Jungen spielen sollte, sei, so sagt sie, eine super seltsame und außerkörperliche Erfahrung gewesen. Und aufgrund dessen war sie eben 4 bis 6 Monate, sagt sie, depressiv, weil ihr das einfach nicht gefiel. Ihr gefiel nicht, wie sie aussah, gefiel nicht, wie sie wirkte als Junge. Und das habe sie in eine Krise gestürzt, was sie auch nie jemandem erzählt hat damals.
Wahnsinn, dann muss man überlegen, was für ein sensibles Mädchen.
Ja.
Wie hochsensibel sie sein muss oder gewesen war.
Ja.
Wahnsinn.
Krass, ne? Und dann auch so Sachen, und da erklärt sie so ein bisschen, als sie zum Beispiel Easy A, den Film mit Emma Stone, der dann so gut war, gesehen hat, sagt sie, da war sie total high währenddessen und das hat dann in dem Moment voll angefangen, sie auch zu beeinflussen. Also sie sagt, Zitat, ich weiß nicht, ob es eine drogeninduzierte Psychose war oder was, aber es wirkte sich auf mein Gehirn anders aus als bei anderen Menschen. Es hat meine Wahrnehmung der Dinge absolut verändert. Natürlich ist jeder anders, aber bei mir hat die Mischung aus Marihuana und anderen Drogen, manchmal auch Alkohol, mein Gehirn wirklich durcheinander gebracht. Es hat mich wirklich zu einem völlig anderen Menschen gemacht. Ich bin eigentlich ein netter Mensch. Ich würde niemals die Dinge fühlen, sagen oder tun, die ich den Leuten, die ich auf Twitter verletzt habe, angetan und gesagt habe. So, und dann hat sie sich eben auf dem Cover auch gezeigt von diesem Paper Magazine, sah da super aus, ne? So wie man sie früher eigentlich kannte. Und sagt dann auch dazu, sobald ich damit aufgehört habe, also mit den Drogen, war sie wieder normal. Es wäre so gewesen, als habe ein Alien von ihr Besitz ergriffen. Und schämt sich halt dafür rückblickend, was da alles passiert ist. Das ist schon krass, ne? Also sehr reflektiert dann auch irgendwie. Und sehr, ja doch sehr vernünftig. Aber jetzt kommt es ja, ne? Also ich meine, mit all dem, was wir eben schon irgendwie erzählt haben mit Dan Schneider und so, das sitzt ja wahrscheinlich sehr, sehr tief, wenn das alles so war, wie es war. Ich habe mich dann gefragt, weil das war jetzt 2018, dieses sehr reflektierte Interview. Mhm. Und jetzt so in den vergangenen Monaten ist sie ja auch wieder öfters aufgetaucht. Und ich habe mich dann halt gefragt, wie geht's ihr eigentlich heute, ne? Also was gibt so, wie kann man so die einzelnen Etappen irgendwie von ihr ab 2018 so zusammenfassend sagen? Sie hat sich immer wieder neu versucht zu orientieren. Also aus diesem Modestudium, keine Ahnung, ob da was aus geworden ist, jedenfalls ist da gar nicht mehr die Rede von. Sie hat sich kurzzeitig als Podcast-Moderatorin irgendwie versucht zu etablieren. Dann hat sie eine Ausbildung zu einer Nageldesignerin gemacht. Schauspielerei komplett erstmal hinter sich gelassen. Aber sagt selbst, sie möchte ab und zu Gastauftritte haben, wenn das irgendwie passt. Sie lebt ein sehr ruhiges Leben, geht gern wandern und macht all sowas. Social Media ist auch weniger geworden, also super sporadisch, aber wenn, dann auch sehr kryptisch.
Ja, sehr wild, ne?
Ja, sehr wild, weil sie immer wieder sowas postet, wie zum Beispiel, sie möchte wieder mal ihr Gewicht reduzieren und sagt dann, dass sie Ozempic nimmt. Sie möchte von 173 Pfund auf 130 Pfund abnehmen, um sich besser in Paparazzi-Fotos zu fühlen und kritische Aufnahmen von ihrem Doppelkinn zu vermeiden. Und deswegen möchte sie eben Ozempic nehmen. Alleine sowas thematisiert sie, ne? Dann auch ein krasser Moment, das war so 2020, da fiel sie plötzlich auf, optisch sehr doll, weil sie auf einmal ihre langen blonden Haare irgendwie waren weg und auf einmal waren die schwarz, pechschwarz, mit einem Pony. Die hat ein Herztattoo unterm Auge, das hat sie 2019 ungefähr gemacht. Sie hatte so eine Brille auf und Nasenpiercing und wirkt so ein bisschen angepunkt, sag ich mal.
Also das die Augenbrauen von ihr.
Ja.
Sie sieht ja, also wir werden das bei Instagram posten, sie sieht, sorry, das jetzt zu sagen,
krass aus.
Fürchterlich aus.
Ja.
Mit diesem Herztattoo im Gesicht und diesen Augenbrauen, wo du denkst, du siehst der Frau leider einfach wirklich an, dass sie mit den Drogen wahrscheinlich echt eine Psychose durchgemacht hat.
Volle Kanne. Oder vielleicht immer noch macht, weil auch das, auch 2020 war das, da war sie kurzzeitig verlobt. Hat aber diese Verlobung auch ungefähr 3 Wochen später wieder aufgelöst. Die wurde Valentinstag 2020 bekannt gegeben und dann aber eben kurz darauf auch wieder aufgelöst, weil man irgendwie gemerkt hat, wahrscheinlich, man kennt sich doch noch nicht so lange, vielleicht ist das doch keine gute Idee. Keine Ahnung, auf jeden Fall, die zwei kannten sich auch noch nicht lange und alles irgendwie alles ganz wild. Und dann hatte sie 2023 eine erneute psychische Krise mit Klinikaufenthalten. Da hat sie selbst den Notruf gewählt, nachdem sie nackt und verwirrt auf der Straße unterwegs war, ne? Und das, was ich eben auch schon anfangs sagte. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen bis dahin sozusagen, dass sie immer wieder so die Leiter hochgeklettert ist quasi und dann aber wieder irgendwie 2 Stufen zurückgemacht hat. Dann wieder eine hoch, 2 zurück. Und das tut einem so leid. Vor allem, wenn man dann irgendwie überlegt, dass jetzt auch wieder ganz aktuell April 2025 hat sie schon wieder für irgendwie komische Aufmerksamkeit gesorgt, als sie nämlich angekündigt hat, sie möchte einen OnlyFans-Account eröffnen und sagt dazu, ich bin jetzt auf OnlyFans, Vorwarnung, ich mache OnlyFans, um in Direktnachrichten mit meinen Fans zu chatten. Ich werde dort keine schlüpfrigen Inhalte posten. Es ist so, es ist maximal irritierend und alle fragen sich so, ey, und da drunter kommentieren irgendwelche Pornostars und so, aber es ist nichts, wo du so sagst, boah, da hat die jetzt endlich mal irgendwie Halt. Und jetzt gibt es nämlich ganz, ganz neue Fotos von ihr, die sie zeigen, wie sie so einen Lebensmittelladen verlässt in Amerika. Und da trägt die so einen hellgrauen Pulli mit so einem Reißverschluss, schwarze Jeans und sieht total traurig und niedergeschlagen aus. Und irgendwie völlig fertig, die Haare an der einen Seite so halb abrasiert. Also wieder eine ganz wilde Frisur. Und das finde ich so erschütternd und traurig, weil man halt eben das Gefühl bekommt, dass sie so gerne ein normales Leben eigentlich leben möchte, aber es irgendwie nicht schafft.
Gar nicht.
Nee.
Oh Gott, ganz, ganz traurig, ein ganz, ganz krasser Absturz, die überhaupt nicht mehr fußfest. Und ich frage mich auch gerade, was ist mit Familie, dass da einfach offensichtlich ja auch keiner ist, der sie auffängt, ne?
Ja, oder sich auffangen kann, ne?
Also ich meine,
sie scheint ja irgendwie sozialen Kontakt zu haben. Sie hat sich jetzt auch irgendwie mit ihrer besten Freundin Dylan irgendwie passende Tattoos stechen lassen vor kurzem und so. Also da sind Leute in ihrem Leben, aber weiß man halt nicht, ob die ihr den Halt geben, die eigentlich ein Mensch wie sie mit ihrer Vergangenheit, die brauchen ja eine ganz andere Form von Rückhalt. Mhm. Ja. Als du und ich das zum Beispiel bräuchten. Ne? Also alleine diese von Drogen ausgelösten Psychosen, die sind so krass. Und wenn du dann eben so eine Vergangenheit hast, so eine Kindheit wie sie, die so, boah, ich weiß gar nicht, ey, das klingt so heftig, diesen Druck und diese Selbstzweifel und diesen Perfektionismus auszuhalten, dann kommen eben diese scheiß Drogen dazu. Ich glaube, da hat's einmal, wirklich sorry, wenn ich das so salopp sage, aber ich glaube, da hat's einmal ganz, 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 ganz doll Knall gemacht im Kopf. Ja. Und seitdem ist es für sie total schwer zu bewältigen.
Ja. Und dann auch noch die Geschichte da mit Nickelodeon, wo man nicht weiß, was da wirklich mit ihr auch passiert ist. Man weiß ja nur, was anderen Kindern passiert ist, aber nicht, was ihr genau passiert ist. Aber wenn
also es heißt zumindest offiziell, dass die beiden, also sie und Dan Schneider, eine sehr, sehr enge Verbindung halt hatten. Mhm. Das kam natürlich auch daher, weil er natürlich der Produzent war, der sie auch entdeckt hat und so. Die waren sich sehr nah, haben sich aber später entfremdet, weil sie sich von ihren Eltern emanzipieren wollte und er war da irgendwie involviert. Das ist das, was so bestätigt ist sozusagen. Ne? Er hat ja auch all die Vorwürfe so mehr oder weniger zurückgewiesen, die da irgendwie auch in der Doku gemacht wurden. Aber was da wirklich mit Amanda passiert ist, am Ende wissen es wahrscheinlich nur die zwei. Und ich finde, zumindest ohne das, keine Ahnung, also von all dem, was wir über sie wissen und ihr Verhalten beobachten können, würde es mich nicht wundern, wenn da was passiert ist, weil das würde es halt erklären irgendwie. Ne?
Ja, total. Bei mir ist es nämlich auch so. Mich würde es auch nicht wundern, wenn da was passiert wäre, wenn ihr was passiert wäre, ob jetzt von Diane Schneider oder vielleicht auch jemand anderem am Set, ne? Wenn der da so eine Kultur gepflegt hat, kann es ja auch sein, dass jemand anders übergriffig geworden ist. Wir wissen es nur nicht. Dan Schneider ist ja jetzt auch nicht verurteilt oder so, ne? Also er hat ja zugegeben, dass er da ein Umfeld geschaffen hat, was nicht in Ordnung war, hat sich für sein Verhalten entschuldigt. Aber das war's. Deswegen sind wir da auch so ein bisschen vorsichtig. Aber ich finde, Nina, da sollten wir auf jeden Fall nochmal eine Folge zu machen, zu diesem ganzen Nickelodeon-Thema oder Kinder-TV, was da behind the scenes so, was da noch abgegangen ist. Ich kann mir vorstellen, dass da was bei Amanda in der Richtung passiert ist. Wir wissen es nicht. Aber irgendwie würde es, wie du schon sagst, extrem in dieses Gesamtbild hineinpassen.
Ja, was ich am Ende, also wirklich, während ich das jetzt auch gerade hier so quasi laut ausgesprochen habe, noch gedacht habe, ist es so, mit diesem Interview 2018, was so reflektiert und so vernünftig wirkte und so abgeschlossen mit der Vergangenheit, und da hat man wahrscheinlich irgendwie, konnte man so richtig aufatmen und hatte die Hoffnung, dass jetzt einfach bergauf geht. Und ich finde dann immer diese einzelnen Zusammenbrüche wieder irgendwie so dokumentiert zu sehen, das tut einem richtig leid.
Total. Total. Das ist wahnsinnig traurig, weil sie war halt eben einfach super das Strahlekind, so ein Wirbelwind. Klar, ich meine, Comedy, ne, immer gut gelaunt, das ist das, was wir gesehen haben. Aber sie hatte ja wahnsinnig viel Potenzial und wahnsinnig viel vor. Und wenn du dann die falschen Umstände zusammenkommen oder du einfach sehr sensibel bist und daran nicht drauf geachtet wird, dich keiner beschützt.
Ja.
Ob die Eltern, dein Produzent und Mentor, ja, also Nickelodeon hat sie ja auch nicht beschützt, sondern hat sie ja wirklich ausgenommen und hat sie immer weiter gepusht, und die Eltern hätten da oder irgendwer hätte da dieses Kind schützen müssen, das haben aber alle verpasst, und das passiert dann. Und dann passiert das, was dieser Maus passiert ist, und dass sie damit mit 16 nicht mit umgehen kann oder mit 13 oder mit 10 und dass sie dann anfangen oder glaubt, mit 16 Drogen nehmen zu müssen, um das Ganze zu bewältigen. Das ist einfach furchtbar, furchtbar traurig.
Absolut. Mich würde jetzt mal interessieren, weil ich weiß, ich habe ja so eine Liste mit Podcast-Themen in meinem Handy, und da steht Dan Schneider schon drauf. Also es haben sich auf jeden Fall schon mal Leute gewünscht unter euch. Sagt doch gerne wirklich mal, ob ihr darauf Bock hättet, auf so eine Folge, was ihr zu Amanda sagt, ob ihr das alles so auch jetzt noch aktuell verfolgt. Das würde uns hier total interessieren, weil man kriegt ja doch immer wieder auch irgendwas mit von ihr. Hm. Ja. Also haut uns das in die Kommentare.
Gerne. Mir werden auf einmal diese Fotos von ihr in den sozialen Medien gezeigt, wo ich jedes Mal denke, oh Wahnsinn, Wahnsinn. Ist das traurig, weil es ist so schön zu sehen, wie Lindsay Lohan jetzt die Kurve bekommen hat und besser aussieht denn je und so ein richtiges Happy End hat. Das fand ich auch so schön. Und ich würde es mir für Amanda auch so sehr wünschen, dass auch sie ein Happy End findet. Aber ich glaube, sie ist einfach noch nicht da. Vielleicht ist sie auf dem Weg dorthin. Und arbeitet sich aus diesem Loch. Das wäre ihr zu wünschen.
Absolut.
Okay. Alles klar. Dann wir lieben. Einen schönen Resttag, und wir hören uns nächste Woche wieder.
Tschö.
Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.